Ja, wir haben eben in der Einleitung schon von etwas gehört, was ewig hält, aber nach nichts schmeckt. Ich wollte heute Morgen über etwas sprechen, was ewig hält, was aber toll schmeckt. Was ewig hält, ist das Thema. Wir sind ja in einer Predigtreihe zur Bergpredigt. Und da möchte ich heute einen Bibeltext lesen, der steht in Matthäus Kapitel 5. Ich muss mal gerade gucken, ob er hier auch steht. Jawohl. Matthäus 5, ab Vers 17. Denkt nicht, sagt Jesus hier, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote, und wäre es das Geringste, für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Übrigens, für unsere arabisch oder persisch sprechenden Freunde, die meisten haben von mir schon ein Blatt bekommen, in dem der Text auch in eurer Sprache steht. Ich kann es jetzt leider nicht in eurer Sprache sagen, aber wenn jemand das Blatt noch will, dann hätte ich noch was. Das Gesetz und die Propheten, das bezeichnet in der Sprache des jüdischen Volkes zur Zeit Jesu das ganze Alte Testament. Die fünf Bücher Mose, die Tora, sind das Gesetz. Die anderen Bücher Josua bis Maleachi wurden von den Juden, auch wenn es teilweise poetische Schriften enthält, als die Propheten bezeichnet. Jesus macht in diesen wenigen Worten in der Bergpredigt deutlich, dass die Bibel die Grundlage und Richtschnur christlichen Glaubens und Lebens ist. Wenn Jesus sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen, ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen, dann bekennt er sich zu der Bibel, die in der Zeit, als er auf Erden lebte, existierte. Das Alte Testament war die Bibel Jesu. Das Neue Testament gab es noch nicht. Im Neuen Testament, das ja nicht von Jesus geschrieben wurde, sondern ihn in der gängigen damaligen Sprache des Römischen Reiches, in der griechischen Sprache Koine, wiedergibt, wird oft zitiert aus der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, die zur Zeit Jesu existierte. Jesus unterstrich mit diesen Worten die Gültigkeit und Autorität des Alten Testaments. Oft berief er sich zur Begründung dessen, was er den Menschen sagte, auf die Schrift. Und damit ist das Alte Testament gemeint. Gottes Reden setzte sich mit Jesus und durch Jesus fort. So schreibt, wer immer den Hebräerbrief geschrieben hat, am Anfang dieses Briefes, viele Male und auf verschiedenste Art und Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Wenn Jesus sagt, wer eines dieser Gebote und wäre es das Geringste, jetzt fehlt hier bei mir im Text was, wer eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Wir können Jesus nicht lösen aus der Offenbarung Gottes. Wir können ihn nicht sehen ohne Israel, ohne Gottes Gebote, ohne das Alte Testament. Das wurde immer wieder versucht. Im Dritten Reich haben die sogenannten deutschen Christen versucht, das zu tun. Das Alte Testament, das nannten sie ein Judenbuch, was für sie ein negativer Begriff war. Das sollte nicht sein, dass der christliche Glaube, der unser Abendland prägt, seine Wurzeln im Orient hat. Das geht nicht. Sie forderten die Befreiung aller Deutschen im Gottesdienst und im Bekenntnismäßigen. Befreiung vom Alten Testament mit seiner jüdischen Lohnmoral, von diesen Viehhändler- und Zuhältergeschichten. Wenn wir, so sagten sie, Nationalsozialisten uns schämen, eine Krawatte von Juden zu kaufen, dann müssten wir uns erst recht schämen, irgendetwas, das zu unserer Seele spricht, das innerste Religiöse vom Juden anzunehmen. Das Alte Testament, das durfte nicht sein. Jesus sagt hier in der Bergpredigt, das muss sein. Wir können das nicht voneinander trennen. Die Geschichte des jüdischen Volkes und die Geschichte des christlichen Glaubens gehören zusammen. Und die Wurzeln christlichen Glaubens liegen im Orient. Da kommt er her. Ich habe den Eindruck, dass wir in unseren Tagen wieder aufpassen müssen, wer sich christlichen Glauben auf die Fahnen schreibt und behauptet, darin verwurzelt zu sein. Die deutschen Christen taten das auch. Ohne die gesamte Gottesoffenbarung, ohne das, was in der Bibel gelehrt wird, auch nicht ohne die Ethik des Neuen Testamentes und ohne Kreuz und Auferstehung geht es nicht. Jesus macht deutlich, dass es ihn nicht gibt, ohne das Gesetz und die Propheten, ohne die Geschichte seines Volkes. Jesus sagt, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Ich weiß, oft wird dieser Bibeltext in ganz bestimmten Kreisen als ein Argument für eine wörtliche Eingebung des originalen Bibeltextes verwendet. Wenn ein Jota, sagt Jesus, der kleinste Buchstabe, noch ein Keraja, ein Häkchen oder Strichlein vergehen wird, weder das eine noch das andere kann vergehen, dann würde alles seine Gültigkeit verlieren. Aber hier geht es doch nicht um die Vorgehensweise, wie das in die Bibel gelangt ist. Hier geht es darum, dass wir nicht selektiv mit Bibelworten umgehen können, uns auswählen können, was wir wollen, nicht selbstständig entscheiden sollten, was uns passt und was nicht. Und das ist leider manchmal gerade in diesen Kreisen, die sagen, das ist alles wörtlich inspiriert, genau der Fall. Gerade in strittigen Fragen hat dann jede Gruppe so ihre Bibelstellen, die auf den Tisch kommen. Mit über 40 Jahren als Mensch, der christlichen Glauben hat, kenne ich solche Diskussionen und Gemeindeleitungssitzungen bis um 2 Uhr nachts, nicht hier in unserer Gemeinde, durch Erfahrung sehr gut, und ich weiß, wie dann, wie bei einem Tischtennisspiel, von jeder Seite der eine Bibelvers auf den anderen rübergeschmissen wird. Jesus sagt, das geht nicht. Das Ganze gilt hier. Und natürlich können diese Stellen auch einander in einem gewissen Sinne widersprechen. Schließlich sind sie in vielen Jahrhunderten und unter sich wandelnden Kulturen und Gesellschaftsformen entstanden. Aber genau deswegen können wir sie nicht einfach zitieren, als hätten sie heute Morgen in der Tageszeitung gestanden. Wir können nicht einen Vers herauspicken und 100 andere geschickt umgehen. Wir müssen uns dann schon die Arbeit machen, die Worte aus ihrer Zeit und Kultur heraus zu verstehen und festzustellen, wie sie in das Gesamtbild hineinpassen. Die ganze Bibel malt uns Gott vor Augen. Nur so erkennen wir ihn, nicht durch einen kleinen Ausschnitt. Es geht nicht um Rechtgläubigkeit bei dem, was Jesus spricht, sondern es geht um das Leben von Gottes Werten. Jesus sagt, ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Jesus sieht das Gesetz des Alten Testamentes nicht wie die Pharisäer als ein juristisches Werk. Ihm ist die Herzenseinstellung von Menschen wesentlich. Er sagt über das Gesetz, ich bin nicht gekommen, um es außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Er ist der von Gott gesandte Messias. In ihm erleben wir Gott. In Johannes 5, Vers 39 sagt er, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Dieser Anspruch regte die Menschen zur Zeit Jesu auf. Lukas erzählt, wie Jesus in der Synagoge in seiner Heimatstadt Nazareth ein Bibelwort las, das auf den kommenden Messias bezogen wurde. Und er sagte, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, ihr seid Zeugen. Das Ergebnis erzählt uns Lukas im 4. Kapitel seines Evangeliums. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Jesus, die Erfüllung des Alten Testamentes. Jesus, der erwartete Messias. Das war für sie nicht akzeptabel. Aber Jesus erfüllte das Gesetz durch sein vollkommenes Leben, durch sein Sterben und Auferstehen für uns. Er erfüllte das, was der Prophet Jesaja über den leidenden Knecht Gottes vorhergesagt hatte. Jesus lebte das Alte Testament. Na. Er lebte biblische Werte und er lebte, dass die Bibel kein Gesetzbuch ist. Er unterschied sich in manchen Punkten ganz radikal von der Art und Weise, wie das Alte Testament ausgelegt wurde. Im Matthäus-Evangelium findet man fünfmal die Formulierung, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt ist. Dann zitiert Jesus einen Text und es folgt eine neue Auslegung. Ich aber sage euch, das Gesetz war zu seiner Zeit zur Gesetzlichkeit verkommen. Der Umgang seiner Zeitgenossen mit dem Gesetz war für Jesus ein äußerst schlechter Ersatz für das, was das eigentliche Ziel des Gesetzes war. Herzensreinheit, Integrität im Handeln, soziale Verantwortung. Wenn Jesus, und da kommen wir an späterer Stelle der Bergpredigt noch zu, vom Töten, vom Ehebrechen, vom Schwören, Vergelten und Feindesliebe spricht, geht er darauf ein. Paulus hat einmal geschrieben, nachzulesen im 7. Kapitel des Römerbriefes, ich weiß nicht, ob ich den Satz hier jetzt stehen habe, jawohl. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Damit ist das nicht aufgelöst. Aber die alte Ordnung wurde von den Menschen angesehen wie ein Buch voller Paragraphen, nach denen man sich richten und an die man sich halten muss. Jesus legt mit seiner neuen geistlichen Auslegung des Gesetzes den eigentlichen Sinn dessen, was das Gesetz Gottes bedeutet, frei. Die Deutschen können es hören, die anderen können es lesen. Da sagt er in Matthäus 5, Vers 21, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Das stand nicht alles in diesen beiden Sprachen dort. Jesus löst das Gesetz nicht auf. Er erweitert es. Er macht deutlich, das Gesetz Gottes ist nicht eine Aneinanderreihung von Paragraphen, wo man dann akribisch von der Formulierung her beurteilen kann. so wie das in unseren Gesetzbüchern ist. Da haben wir Anwälte, die dann vor Gericht verteidigen und deutlich machen, der war nicht wirklich schuldig, denn im Gesetz steht das nicht drin, was ihm hier vorgeworfen wird als strafbar. So sollte man nicht mit dem, was Gott sagt, umgehen. Jesus sagt, damit ist nicht nur gemeint, was da buchstäblich steht, du sollst keinen ermorden. Du bringst Menschen auch auf andere Art und Weise um, machst sie kaputt oder fertig, indem du sie beschimpfst, indem du Falsches über sie aussagst, indem du gegen sie hetzt. All das hat mit diesem Gebot zu tun, macht Jesus deutlich. Deswegen sind diese Worte Jesu auch eine Einladung, sich darauf einzulassen. Deswegen lesen Christen in der Bibel, denn hier lernen wir Jesus wirklich kennen. Wir können sie lesen im Lichte dessen, was Jesus gesagt hat. Am Ende, ziemlich gegen Ende der Bergpredigt, fasst Jesus sie noch einmal zusammen. Da sagt er, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Da steht so viel drin im Gesetz und den Propheten, aber Jesus sagt, das fasst das zusammen. Der letzte Satz, den Jesus hier der goldenen Regel, wie sie oft genannt wird, beifügt. Das ist es, was Gesetz und Propheten fordern. Dieser Satz macht deutlich, es gibt einen Kern. Es gibt eine Mitte des Gesetzes Gottes. Das Gesetz verschärft Jesus in Richtung Liebe. Das bedeutet eben kein Lesen der Bibel, als wäre die Bibel ein Ratgeberbuch des 21. Jahrhunderts. Das bedeutet eine Beschäftigung mit ihren Inhalten, ein Nachfragen, wie etwas wirklich gemeint ist. Gut geht das auch im Gespräch mit anderen, zum Beispiel in einem Hauskreis. Deswegen sollten wir alleine und miteinander lernen, in der Bibel zu lesen. Wir brauchen eine neue Kultur des Bibellesens. Wer die Bibel liest, lernt Gottes Gedanken wirklich kennen. Niemand wird alles verstehen. Auch nicht diejenigen, die 3, 4 oder 5 Jahre auf einer Bibelschule waren oder Theologie studiert haben. Aber wenn man das nicht alles versteht, kann man darüber reden. Zum Beispiel in Hauskreisen, Bibelgesprächskreisen und was auch immer. Man kann auch Handwerkszeug zum Lesen der Bibel bekommen, damit man sie besser versteht und Texte einordnen kann. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass die Bibel, kein naturwissenschaftliches Buch und auch kein Werk nach den Kriterien heutiger Geschichtsschreibung ist. Noch so eine Art Grundgesetz. Noch ist die Bibel vom Himmel gefallen. All das trifft auf sie nicht zu. Über viele Jahrhunderte weg haben Menschen mit den Mitteln unterschiedlichster Literaturgattungen an diesem Buch mitgeschrieben. Dieses große Werk verfasst. Wer so tut, als wäre alles aus einem Guss und alles wie ein wissenschaftlicher Text des 21. Jahrhunderts, der liest die Bibel nicht so, wie sie gedacht ist. Der ist der Bibel nicht treu und erkennt das Wunder der Vielfalt in ihr nicht an. Es ist gut, sie trotzdem einmal im Ganzen zu lesen. Gerade dann fällt einem ja auf, wie viel Unterschiedliches darin steht. Man muss nicht unbedingt von vorne beginnen. Das habe ich mal gemacht, noch bevor ich bewusst Jesus nachfolgen wollte. Ich muss damals so 10, 12 Jahre alt gewesen sein. Hab die Bibel vorne angefangen, fing ja noch nett an, so mit dem Chaos und dann schafft Gott und so weiter. Und dann kam das in Kapitel 5 des ersten Buches Moses, der zeugte diesen und jener zeugte den. Also wahrscheinlich war ich eher 10, weil mich das mit dem Zeugen noch nicht so sehr interessierte. Und ich fand das einfach alles ziemlich langweilig, was da so drin stand. Dann habe ich dieses Buch für ein paar Jahre wieder zur Seite gelegt. Man muss nicht vorne beginnen, aber man kann. Ein Evangelium zu lesen, kann zum Beispiel ein guter Start sein. Es gibt da begleitende Hefte oder Bücher. Jutta kann euch da vielleicht das eine oder andere empfehlen oder fragt mich, wenn sie noch nicht eine Empfehlung parat hat. Die ersten 100 Tage mit der Bibel heißt zum Beispiel ein Buch, beim Neukirchner Verlagshaus erschienen. Da lernt man ein bisschen mit der Bibel umzugehen, Fragen zu stellen an den Text und vielleicht auch im Gespräch miteinander. Und 100 Tage Bibel lesen ist ja schon mal was. Man kann mehr. 365 Tage hat das Jahr. Schauen wir mal, wer es schafft. Es ist gut, sie täglich zu lesen. Vielleicht nur eine Kleinigkeit. Wir bekommen, sofern wir in der WhatsApp-Gruppe der Credo-Gemeinde sind, von Christian Löbner täglich Worte zugeschickt, die heißen die Losungen. Es gibt die sogenannten Herrnhuter Losungen in etlichen Sprachen der Welt inzwischen, wo immer ein Wort aus dem Alten und ein dazu passendes Wort aus dem Neuen Testament drin ist. Das ist immerhin ein bisschen was. Und gut so für einen kurzen Moment am Tag. Man darf natürlich auch noch mehr lesen. Man darf gemeinsam in der Bibel lesen. Sich fragen, was bedeutet das, was da steht? Was bedeutet das für mich? Womit beschenkt mich Gott? Was fordert mich heraus an diesem Wort? Was sollte ich tun? Denn dazu ist es ja auch geschrieben. Die Bibel ist nicht nur dazu da, dass wir schöne spirituelle Gefühle erleben, sondern dass wir handeln und als Boten Gottes in diese Welt hinein Friedensstifter sind, wie es ja auch am Anfang der Bergpredigt heißt, und Gottes Werte leben und stellen gegen alles, was diesen Werten entgegengeht und gegen von Gott geliebte Menschen gerichtet ist. Was sollte ich tun? Welche Aufgabe erkenne ich? Ich glaube, wer in die Bibel hineinschaut, dessen Leben kann nicht mehr so bleiben, wie es ist. Deswegen ist das Lesen der Bibel eigentlich etwas ganz Gefährliches. Es kann dich verändern. Es kann dich manchmal sogar auf den Kopf stellen. Aber es wird dich auch unendlich bereichern. Und damit hast du etwas, was ewig hält, aber auch schmeckt. Und das ist gut. Und das wünsche ich dir. Amen.